Friedrich von Rechenberg hat eine besondere Lebensgeschichte. Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts rettete er sich mit seiner Familie aus Deutschland in die Schweiz nach Graubünden. In seiner Familie gab es keine lückenlose arischen Stammbäume. Warum wurde er überhaupt Pfarrer? Er, 1891 geboren, heiratete 1914. Er diente wie viele seiner Altersgenossen als Soldat im Ersten Weltkrieg. Viele bejubelten am Anfang diesen Krieg, allerdings schon bald kam Ernüchterung auf, die die Regierung durch Propaganda vertuschen wollte. Rechenberg gelobte: Wenn ich aus diesem dreckigen Krieg herauskomme, dann werde ich Pfarrer und widme mein Leben Gott. Viele seiner Kameraden waren in den Schützengräben sinnlos gestorben. Eine schwere Verwundung von Rechenbergs hatte zur Folge, dass er sich im Rollstuhl wiederfand. 1917 machte er das Notabitur. Er studierte Theologie. Die Ärzte allerdings eröffneten ihm: Sie können nie wieder gehen. Dann geschah ein Wunder. Er konnte doch wieder laufen und später sogar für die Bündner Synode über die Berge nach Arosa wandern. Gott tat ein Wunder, schrieb der Heimatvertriebene. In dem Büchlein Im Frieden des Kalander, Erleben und Feierstunden eines Bündner Dorfpfarrers, erinnert er sich an sein schicksalhaftes Erleben. Auf dem Schreibtisch meiner geliebten Frau liegt auf einem Stein ein kleines kupfernes Geschoss. Das hat man im Krieg aus meinen Knochen und aus meinem Fleisch gelöst. Mit diesem kleinen Geschoss fing das große Neue in meinem Leben an. Ich hätte nie von Jesus sprechen können, wenn Gott nicht zuließ, dass mich diese Kugel traf. Und weiter bezeugt er seelsorgerlich: Sagt ruhig, dass der Krieg des Teufels ist. Aber es ist doch in allem Segen. Und Gott kann machen, dass uns alles zum Besten dient. Manchmal ist es ein Wort, irgendein Geschehen, eine Beobachtung, die wir machten, ein Brief, ein Bibelwort, irgendetwas, was uns auf die Höhen führt, auf Taborhöhen, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen, auf die Berge, von denen uns Hilfe kommt. Wir sind nur meist zu faul, zu bequem, auf diese Höhen zu fahren. Wir wollen alles so bequem wie möglich haben. Wir wollen ein Christentum, das uns irgendjemand sonntäglich vorkaut und dann in den Mund steckt, wollen Zeitungen mit fertigen Meinungen lesen statt Bücher, wollen ausgefüllte Stimmzettel statt selbst eine Wahl zu treffen, wollen auf Promenadenbänken sitzen, statt auf Bergeshöhen zu gehen. Nur noch einige Auszüge aus seinem Buch nach ein paar Takten Musik. Zum Pfarrhaus in Trimis. Unser Haus ist neu geputzt, sieht aus wie ein Mägdelein, das frisch gebadet aus dem Waldbach steigt. Das Haus hat graue Fensterbalken oder Fensterläden, wie man im Tiefland sagt. Ich hätte sie gern rot und weiß gestreift gesehen, aber man meinte, dass alles, was den Pfarrer umgibt, irgendwie gedämpft sein muss. Lachende Freude gehört scheinbar nicht zu ihm. Und doch, als ich gestern auf der Burghalde stand, auf dem Felsen dicht hinter dem Pfarrhaus, an den sich unser Kirchlein lehnt wie ein Kind an die Knie der Mutter, da habe ich laut gejauchzt. Zum Unser-Vater-Gebet. Es ist bekannt, dass der letzte Teil des Unser-Vaters ein uralter liturgischer Schluss ist, den die betende Erstgemeinde dem Gebet hinzufügte. Darum wird ja auch in vielen Kirchen dieser Schluss nicht vom Pfarrer gebetet, sondern von der Gemeinde gesungen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war das starke Bekenntnis einer Betergemeinde, die sich ihrer Gebetskraft bewusst war. Kaiser regierten, die eine nie dagewesene Weltmacht zur Verfügung hatten, die Herren über Leben und Tod ihrer Landeskinder waren. Sie konnten Unsinn zu Sinn erklären und Sinn zu Wahnsinn machen. Sie konnten erheben und stürzen, morden, einkerkern und loslassen. Sie drängten die Christen in das Dunkel der Katakomben und die falteten die Hände und bekannten: Trotzdem ist unsers Herrn das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Und diese Macht steht uns zur Verfügung, wenn Jesus unser Leben ist. Im Bergdorf statt in einer großen Stadt. Nun leuchten alle Gipfel im Sonnengold, die Herdenglocken klingen, das Horn des Geißlers ruft durch das Dorf, in der Ferne bellt ein Hund, die Messglocke von der nahen katholischen Kirche läutet. Das sind die Stimmen eines Morgens auf dem Lande. Und die Berge legen ihre weiten, festen Arme schützend um alles. Es ist schön in einem kleinen, erwachenden Bergdorf. Meint nicht, dass das Leben angeregter sein würde, wenn uns Konzerthäuser und Galerien und hohe Mietshäuser umgeben würden. Kaiser Karl V. schlief in Worms ein, als Martin Luther Dinge sagte, die die Welt bis in ihren Grundfesten erschütterten und den Himmel mit Jubel füllten. Ich beobachtete einen Herrn, der unentwegt gähnte, als das Adagio aus Beethovens 9. gespielt wurde. Und ich kenne eine Frau, die sich während eines Klavierkonzerts von Mendelssohn unterhielt, die mitten in dieser großen Schönheit der Töne weilte und nichts von ihr wahrnahm. Der Mendelssohn, dieser gottbegnadete Genius, wie Riemann sagt, und dieser Wiedererwecker Bachs nichts zu sagen hatte. Eine Base von mir las Kellers Grünen Heinrich nachmittags zum Einschlafen, zum Heiligen Geist und seiner Kraft. Wie arm ist das Leben ohne die Kraft des Geistes. Ich habe erschütternde Menschenschicksale kennengelernt, die Menschen nur durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden konnten. Da war in Davos ein junges Mädchen. Es lag an schwerer Tuberkulose danieder. Sie war die Tochter einer armen Beamtenwitwe, die alles geopfert hatte, um dieser Tochter den Besuch eines Lehrerinnenseminars zu ermöglichen. Nun dicht vor dem Examen erkrankte ihre Tochter hoffnungslos. Alle Opfer an Geld waren umsonst gebracht. Alle Hoffnungen der beiden auf einen gemeinsamen, leichteren Weg durch das Leben lagen im Sterben. Beide aber überwanden alle Anfechtungen, die nun wohl aus dem Leid ihr Haupt erhoben, durch den Geist, der in unserer Schwachheit zur Reife kommt. Haldenstein. Nicht weit von Chur führt eine alte, überdachte Holzbrücke über den Rhein. Sie sieht gar heimelig aus, wie ein Stück guter Vergangenheit, in der gelbe Postkutschen fuhren und sich der alte Meng sein Holzbein selbst aus jungem Weidenholz zusammenschnitt. Und dann war es eben diese Gemeinde Haldenstein, die uns nicht für Geld und irdischen Wert, sondern aus dem Reichtum ihres Herzens heraus in ihr das Heimatrecht schenkte, die uns ihre Türen auftat und zu uns sagte: Hier sollt ihr zu Hause sein. Wenn ich nun Haldenstein sehe, dann muss ich Heimat denken, und dann streicheln meine Augen alle Häuser, und jeden Mitbürger, den ich treffe, grüße ich, wie man eben ein Stück Heimat grüßt, das man lieb hat.